Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Spukort und Spukhäuser sind etwas, was die Leute auch noch im 21. Jahrhundert interessiert. Das hat man gut gemerkt, als vor ein paar Wochen das berühmt-berüchtigte Jollerhaus zu Stans abgerissen worden ist. Alle Medien haben darüber berichtet. In diesem Jollerhaus hat es vor rund 150 Jahren so stark geistert, wie man dann gesagt hat, dass es die Leute sogar verrissen gehört haben. Es hat aber nicht nur gepoltert, nein, auch die Türen sind von allein auf und zu. Äpfel und sogar Steine sind durch die Luft geflogen und einmal hätte es fast das Kind erschlagen. Der damalige Besitzer von dem Haus, der Melchior Joller, der hat über den Spuk ganz genau Tagebuch geführt und selber die längste Zeit nach natürlichen und erklärbaren Ursachen von diesen Phänomenen geforscht. Aber er hat nichts gefunden und am Schluss mussten er und seine Familie wegzügeln, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Nachher sei dann in dem Haus aber Ruhe gewesen. An einem der letzten Tage von dem alten stattlichen Geisterhaus ist dann Kathi Zweidler auf Stanz.
Ich stehe vor dem Jollerhaus, dem wahrscheinlich bestbeleiteten Spukhaus von der Innerschweiz oder überhaupt von der Schweiz. Gehen wir mal rauf. Es wird jetzt wirklich demoliert. Leute tun noch so letzte Andenken rausschleipfen, nehmen noch so zum Beispiel Ofenkacheln raus. Entschuldigung, darf ich reinkommen? Ein Teil des Täfers ist draussen. Es hat noch uralte Stücke Tapeten, wo hinten dran noch alte Zeitungen aufgeklebt waren. Also da hat man zuerst Zeitungen an die Wand geklebt und nachher Tapeten zum schönen Polstern. Der Kachelofen ist verschlagen. Es hat nur noch einzelne schöne Kacheln, die ein Antiquitätenhändler auf die Seite da hat, handgemalte, wo die Leute, die hier sind, dürfen ein Andenken mitnehmen. Entschuldigung, darf ich Sie noch etwas fragen? Was haben Sie jetzt hier mitgenommen aus diesem Jollerhaus?
Zwei Schubladen, weil ich habe die noch schön gefunden. Und ich finde es schade, wenn das alles ja, nachher nicht mehr rum ist, oder?
Und die Schubladen gehören zu einem Buffet oder zu einer Kommode?
Nein, die sind einfach dort gestanden.
Also die Kommode ist weg, oder? Oder
ja, das Möbel. Ist nicht mehr rum.
Sie wissen ja, dass das ein Geisterhaus ist, dass man gesagt hat, da hat es gespuckt. Ja. Macht Ihnen das keinen Eindruck?
Mal, aber ich finde es eigentlich etwas auch Schönes, oder? Nostalgisch. Es ist auch schade, dass das Haus nicht mehr wird rum sein wird. Und es ist auch ein Stück Geschichte, die verloren geht einfach.
Hier im Jollerhaus habe ich abgemacht mit der Bea Rubli. Die Bea Rubli ist hellsichtig, wie sie sagt. Also sie sagt, sie sehe und höre oder sie spüre Verstorbene und andere geistige Wesen und sie kann mit ihnen kommunizieren. Das ist der Grund, warum ich die Bea Rubli ins Jollerhaus gebeten habe. Und natürlich nimmt auch die Bea Rubli gerne ein Andenken an das Geisterhaus mit.
Ich durfte noch einen wunderschönen Zierstein vom Kachelofen mitnehmen. Und da bin ich schon sehr dankbar dafür, dass ich an den Ort einmal eingeladen worden bin. Und auch wenn es jetzt für mich auch ein trauriger Moment ist.
Bea Rubli ist nicht das erste Mal im Jollerhaus, um herauszufinden, was für geistige Wesen noch könnten rum sein. Vor ein paar Jahren hat sie bei einem Dokumentarfilm für einen Fernsehsender Arte mitgemacht. Dabei hat sie im Jollerhaus eine verstorbene Frau wahrgenommen und genau beschrieben. Der Regisseur vom Film, der Volker Anding, hat dann eine Skizze gemacht von dieser Erscheinung mit Hilfe der Bea Rubli. Die Filmequipe ist dann auf Rom zu den Nachfahren von Melchior Joller drehen. Und sie hat an, da hängt ein Porträt von einer Frau an der Wand. Und das Porträt gleicht ganz erstaunlich der Frau, die Bea Rubli damals bei den Dreharbeiten im Haus gesehen hat. Aber jetzt wird das Haus ja abgerissen, das heisst, der Spuk dürfte endgültig vorbei sein. Die Bea Rubli geht einfach nochmal in aller Ruhe durchs Haus. Sie hat sich ein bisschen in eine Trance versenkt, um sich auf ihre Wahrnehmung zu konzentrieren. Etwas, was übrigens gar nicht so einfach ist bei den vielen Andenkenjägern, die sie im Haus hat.
Also was im Moment wahrnehmbar ist, dass sich die Geschichte wie bewegt. Es wird sich die Geschichte aus dem Haus zurückziehen oder vielleicht auch vom Haus lösen. Es ist ein bisschen, wenn die Erschütterung jetzt von dem Abbruch wie auch etwas aufreisst gleichzeitig.
bisschen wie der Staub aufgewirbelt wird.
Könnte man vielleicht sagen, genau. Und vorhin, als wir zugelaufen sind, war das schon wie eine Windhose von den Energien. Und wo wir dann näher so, habe ich einen Moment das Gefühl gehabt, so die alte Frau, die ich wahrgenommen habe, schon, also...
Wo ich im Film?
Ja, genau, die sind dort vorne gestanden und habe das beobachtet. So mit einem gesenkten Blick. Aber eben, was mich am meisten berührt, ist im Moment der Wirbel von der Energie, die Geschichte, wie Zeitfenster. Das ist wie, wenn etwas sich zurückbilden würde, wie am Anfang gehen und dann wie ganz schnell abgespult das Tonband tönt von der Stimme, so wie...
Oder wenn man einen Schallplatz schnell hätte laufen.
Genau so. Ich kann nicht eine Stimme im Moment rausfiltern. Sie reden alle durcheinander. Kinderstimmen, Männerstimmen, Frauenstimmen. Ganz alte Geräusche hat es. Also von früher, vielleicht eben auch ein Kriegsgeschehen ist, bis jetzt eigentlich. Ja, bis in die heutigen Tage. Und als würde sich eben die Energie durch all die Räume bewegen. Da unten, wo der offen ist. Dort.
Also dort, wo sozusagen das Herz vom Haus war, das Feuer?
Das Feuer, genau. Ich habe das Gefühl, dort sammelt sich die Energie.
Dann gehen wir dort schauen.
Ich habe vorhin das Gefühl gehabt, jetzt im Haus selber nehme ich in dem Raum wie noch am meisten von einer Präsenz wahr und ist die Frau, die mir damals schon näher ist, so in dieser Ecke wie noch mal da. Sie schaut einfach noch mal wieder an die Geschichte, an nicht wütig oder verärgert, mehr so still. Und sie ist so gerade da in dieser Ecke. Vielleicht könnt ihr es ja auch ein bisschen in irgendeiner Form merken. Manchmal kann man ein bisschen im Bauch lassen, merkt man ein bisschen, wenn etwas näher kommt.
Ja, somit schudert sie jetzt einfach.
Aber sie ist ganz da, ganz fein da, ist sie.
Ist das die Frauengestalt, die sie gesehen haben vor 8 Jahren,
das ist die,
wo sie den Film gedreht haben für Arte?
Das ist die Frauengestalt, die wirklich als Wesen da ist in diesem Haus. Vielleicht ein Teil davon, oder ist vielleicht auch für die Phänomene dann verantwortlich sie in ganz früher Zeit, aber sie ist wirklich auch das Wesen, das mit mir auch kommuniziert hat, das mir einen Teil erzählt hat über die Geschichte.
Können Sie probieren, Kontakt aufzunehmen?
Ich bin eben wieder an, im Moment ist sie wie einfach ein bisschen nachdenklich. So wie ich sie verstehe, sagt sie einfach, dass die Geschichte einfach wie immer noch nicht zur Ruhe gekommen ist und ich glaube, dass sie sich das halt noch anders gewünscht hat.
Die Geschichte vom Jollerhaus ist auch wirklich nicht leicht. Baut hat es eine Veronika Gut. Die Veronika Gut hat in der Geschichte von der Innerschweiz eine grosse Rolle gespielt. Sie hat sich nämlich mit allen Mitteln gegen die Franzosen gewehrt, die vor gut 200 Jahren in die Schweiz eingefallen sind. Sie hat unbedingt verhindern, dass der Napoleon auch in Nidwalde seine fortschrittlichen Gesetze diktiert. Die Veronika Gut hat den Widerstand mitorganisiert und dabei in Kauf genommen, dass sich die Franzosen grusig gerecht haben an den Nidwaldner. Sie selber hat auch einen hohen Preis dafür gezahlt. 4 von ihren Kindern sind mehr oder weniger direkt wegen ihrer Franzosenfindlichkeit ums Leben gekommen. Und jetzt kommt die Ironie von der Geschichte. Ausgerechnet ihr Enkel, der Melchior Joller, wird der erste Freisinnig, also fortschrittlich und revolutionär Nationalrat von Nidwalden. Und er erbt ihr Haus. Was denn dort in diesem Jollerhaus hat von Geistern und der Melchior Joller samt Familie hat müssen ausziehen, ist das natürlich Wasser gewesen auf die Mühle der Konservativen. Die eher kirchentreuen oder abergläubischen Leute stand, sie jedenfalls überzeugt gewesen, dass der Geist von der Veronika Gut im Jollerhaus umpoltere. Und jetzt, sagt die sogenannte hellsichtige Bea Rubli, sei möglicherweise der Geist oder die Energie von der Veronika Gut noch einmal hier bei uns in der halb abgebrochenen Stube.
Als würde sie da sein und das gleiche Gefühl haben, wie sie vielleicht damals hatte in ihrem französischen Widerstand. So kommt es mir vor, so erzählt sie mir es. Es passiert wie wieder das Gleiche, oder? So, dass, sie habe hier auch gekämpft, oder? Und es ist ihr nicht wirklich gelungen, oder? Und jetzt passiert eigentlich wie nochmal wird es niedergerissen.
Gut, bei dem Widerstand, dass sie Menschen ums Leben kommen, da ist nur, sage ich jetzt in Anführungszeichen, ein Haus.
Mhm. Natürlich, ihre Geschichte war mit Menschen, gewesen, mit Leben von Kindern, die hier auch noch ihr Leben haben müssen. Und das ist natürlich wie ganz etwas anderes. Und gleich hat es auch etwas Heftiges, oder, jetzt hier. Da laufen jetzt die Leute um und reissen Zeug weg. Und ja, morgen oder übermorgen ist es mit dem Haus zu Ende.
Und wie wird das mit ihr sein? Wo wird sie jetzt sein können?
Ich glaube, sie ist schon wie eine Reisende geworden. Also, dass sie vielleicht auch wieder kommt und mit jemandem Kontakt hat. Aber vielleicht im Moment, so wie sie da steht, habe ich nicht das Gefühl, sie sei jetzt hier gefangen. Und wenn das weg ist, geht es ihr gar nicht gut damit. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie kommt wie auf Besuch. Sie will es noch mal sehen. Sie ist froh, dass jemand da ist, der sie wahrnimmt. Und vielleicht auch ernst nimmt ihrem Dasein jetzt.
Wie sieht sie eigentlich aus?
Das ist eine recht eine imposante Frau. Also man sieht ihr einfach an, dass die hat können hinstehen. Wie sagt man, vom Körperbau, oder? Hat sie auch etwas Bodenständiges. Auch die hat können abpacken, die hat Hände gehabt, die wissen, was Schaffen ist, und zwar manche Stunde.
Wie alt ist sie?
Und eine Heftigkeit. Ich glaube auch, einfach eine Heftigkeit im Kopf hat die hat manchmal können ihre Sachen vertreten. Also ich glaube, die hat nicht viel Gegenstimmen gelten. Wie alt die, das ist immer, da muss ich immer sagen, dass mit dem Alter ist schon ein bisschen eigen. Sie zeigen sich einfach oft gerne in einem Alter. Ja, muss ich,
im besten Alter.
Ja, muss sagen. Ich glaube, in der geistigen Welt kann man da auch ein bisschen eine Form dann annehmen, vielleicht vorübergehenderweise, wo man auch noch ein bisschen...
Wie ist sie angelegt?
Sie hat so wie ein traditionelles, sie hat einen langen Rock, einen dunklen. Sie ist heute nicht da wie vornehm gekleidet, so mehr vielleicht, wenn sie geschafft hat oder gewerkt hat. Also so einen langen Rock, eine Bluse. Es ist nicht gerade ein Shorts, aber so wie etwas noch drüber rein. Schwarze Schuhe, die Haare hat sie zurückgebunden. Die sind grau. Also einfach so viel, dass wirklich der Eindruck entsteht, so wie sie da steht, einfach ein bisschen dieser Vehemenz, dass sie wie sagt, eben eine Geschichte kann man nicht auslöschen, indem man das Haus abbricht. Also, die Geschichte ist einfach noch nicht fertig. Und sie wünscht sich, dass die Geschichte wie noch ihr Ende findet.
Müsste man ihr verziehen, dass sie so radikal war? Echt?
Das will sie sicher. Das ist einfach etwas, was sie zu ihrer Zeit so gemacht hat. Und sie war überzeugt von dem, was sie gemacht hat.
Und jetzt nicht mehr so?
Sie tut mir das sagen. Ich glaube, sie hat das, wie auch gespielt, zu mir vielleicht auch Sachen später nicht mehr würde gleich machen. Oder? Aber ich glaube, mit dem ist sie vielleicht versöhnt. Heute mit dem, aber vielleicht mit den Folgen oder Konsequenzen, die jetzt so lang andauern, über so viele Generationen, dort wird sie sicher noch mehr Frieden.
Und dann ist der Montag gekommen und die Bagger haben angefangen, um das Jollerhaus auseinanderreissen, so dass kein Stein und kein Balken mehr auf dem anderen geblieben ist. Ob echt etwas dran ist an dieser Vision oder Wahrnehmung von der Bea Rubli im Jollerhaus? Mit dieser Frage bin ich auf Freiburg im Breisgau zum Walter von Lukadou. Der Walter von Lukadou ist Psychologe und Physiker. Für ihn sind alle Spukphänomene von Menschen verursacht, unbewusst. Natürlich kennt auch er das Jollerhaus und er hat sogar im Film über das Jollerhaus mitgemacht, wo der Fernsehsender Arte vor einem Zeitli ausgestrahlt hat. Ihm habe ich erzählt, was Bea Rubli gesehen hat.
Ich kenne ja die Beatrice Rubli und ich finde es ja eine ungeheuer charmante und nette Person, die halt einfach nur intuitiv drauf ist und es gut versteht. Und ich glaube, dass sie genau das macht, was unsere Intuition, unsere Kreativität aus solchen Geschichten macht. Also diese Joller-Geschichte ist ja nicht nur das, was Joller dort erlebt hat, sondern das ist die Geschichte eines Hauses. Noch dazu muss man sagen, eines Hauses, wo die Schweiz ein historischer Ort von großer Bedeutung, wenn man an die Veronika Gut denkt, wie sie gegen den Napoleon gekämpft hat. Also das ist sowas wie ein historischer Brennpunkt dort. Und mir ist es unverständlich, wie man sowas abreißen kann. Also gut, aber jetzt wird natürlich so eine Frau wie die Frau Rubli, die wird diese ganze Atmosphäre, diese ganze Geschichte, die mit dem Haus verbunden ist, das nimmt sie ja intuitiv auf. Und da haben Menschen gelebt, da haben Menschen gelitten und diese ganze Atmosphäre, die kann sie wahrnehmen. Und die verdichtet sich jetzt in dem Moment, wo das Haus abgerissen wird, in diesem Bild eines Wirbels, wo sozusagen diese Geschichte jetzt entschwebt, rausgezogen wird. Und es ist eigentlich was ganz Trauriges, ja, wenn man sich das überlegt, dass hier so ein geschichtsträchtiger Raum, wo Menschen gelebt haben, wo eine wichtige Geschichte stattgefunden hat, die ist ja immer lebendig. Um das mal verständlich zu machen, will ich das mal an einem ganz simplen Beispiel bringen. Wenn ich jetzt hier meinetwegen ein Foto von meiner Großmutter habe, an der ich sehr gehangen habe. Und da kommt jetzt jemand rein, zerreißt das Foto und sagt, ist ja nur ein Foto, ich zahle dir, das ist 2 Euro wert. Dann wäre das für mich tief verletzend. Weil nicht das Fotopapier und auch nicht das Bild ist das Entscheidende, sondern die ganzen Erinnerungen, die damit verbunden sind. Und diese Erinnerungen sind mehr als nur eine Sache, die man sich erzählt, sondern die sind sozusagen vor Ort symbolisch eingebettet in dieses Haus. Also der Mensch ist mit seiner Umgebung viel subtiler und auf viel vielfältigere Art und Weise verbunden und verschränkt, wie wir im Fachjargon sagen, als wir das uns im Allgemeinen klar machen. Das habe ich wirklich experimentell untersucht. Und es zeigt, dass wir immer mit unserer Geschichte verbunden sind und mit dem geschichtlichen Boden, auf dem wir leben. Deswegen haben Leute Heimatgefühle, deswegen wollen Leute an ihren Heimatort zurück, wo sie groß geworden sind. Den kann man auch nicht ausradieren. Man kann jetzt nicht sagen, ja, das ist doch gar nichts. Das ist jetzt einfach abgerissen, da ist nichts mehr. Und in anderen Kulturen ist ja so, da legt man großen Wert darauf. Und da würde man sowas nie machen, da würde man die Ahnen beleidigen, wenn man so ein wichtiges Haus abreißt.
Kommen wir zurück in die Schweiz, in die Gegenwart. In der Schweiz gibt es nicht nur alte und vergangene Spukhäuser, es gibt auch ganz moderne Häuser und Blöcke, wo die Bewohner unter geisterhaften Wahrnehmungen leiden. Zum Beispiel die Familie von der Simon und dem Patrick Albisser. Die Albissers, die haben ein 2-jähriges Mädchen, Juliette, und ein Buschi, das noch 9-jährig ist. Wo genau das Albissers wohnen, werden sie nicht verraten. Und auch ihre Namen sind frei erfunden. Warum? Das hören wir noch.
Ja, ich zeige nur rein, Sie können hier oben ablegen.
Danke.
Simon Albisser, wir dürfen hier jetzt in Ihrem grosszügigen Wohnzimmer sein. Es ist ein Haus, das 1998 gebaut worden ist, super modern und zeitgemäss. Und da hat es doch aber einfach Spukphänomen, sagen Sie.
Ja, das ist so, dass es einfach nicht ganz ruhig ist, wenn man unterwegs ist in der Nacht oder wenn ich mit den Kleinen muss laufen, wenn sie unruhig sind, dass man einfach irgendwie merkt, dass man nicht allein ist.
Aber das bildet sie sich doch dumm ein.
Ja, das denkt man wahrscheinlich am Anfang auch und redet man auch nicht darüber, bis man dann irgendwie wirklich das Gefühl hat, nein, es ist so. Also, es sind Sachen, die passieren. Ich habe das Gefühl, ich habe die gesehen. Oder ist auch schon jemand in mich reingelaufen in der Nacht. Und erklären kann man es aber nicht. Also ich kann mir nicht erklären, von wo das kommt. Das sind einfach Gestalten. Ich sehe nicht ein Maul und Augen, das sind einfach Gestalten.
Nur zur Nacht kommen oder auch am Tag?
Nur zur Nacht, wenn es dunkel ist.
Aber gerade so in einer so einer modernen Wohnung kann man sich das schlicht nicht vorstellen. Wie ist denn das?
Das macht Angst. Und eben zuerst zweifelt man selber fast an sich und denkt, es kann gar nicht sein. Und irgendwann ist das einfach eine Angst, die einem überkommt und hat das Gefühl, ja, spinne ich jetzt? Oder ist das wirklich so? Aber es kommt auch ein bisschen auf die Zimmer drauf ab. In einem Zimmer ist es viel schlimmer, als in unserem Schlafzimmer zum Beispiel.
Also bin ich im Schlafzimmer?
Ja.
Dürften wir mal schauen?
Ja.
Das ist ein ganz normales Schlafzimmer, nichts Verstaubtes, nichts Altmodisches. Mhm. Und was ist denn da?
Wir haben immer, wenn wir ins Bett gehen, haben wir immer einen Spalt offen bei den Türen, dass wir die Kinder hören, wenn etwas ist. Und am Anfang hat es das angefangen, dass wir uns, oder ich mich sehr fest beobachtet gefühlt einfach kann, durch einen Spalt durch. Und dann verwacht man in der Nacht und dann denkt man nicht weiter. Dann denkt man, ja, dreht man auf die andere Seite und dann ist das nachher schon gut. Und irgendwie vielleicht eine Woche später oder so ist das Gefühl aber so stark, respektive die Empfindungen so stark, dass wir nicht mehr schlafen und dass zum Teil wirklich ringsum gestalten im Bett gestanden sind. Und auch einem gerüttelt haben. Also ich habe einmal die Erfahrung gemacht, dass mich wirklich jemand in die Scheibe reingedrückt hat, die ganze Zeit.
Da in die Fensterscheibe?
Ja. Ja. Mich hat man wie gepackt und in die Scheibe reingelenkt und die haben mir gesagt, ich soll endlich loslassen. Ich habe ja nicht gewusst, was es ist, oder? Ich habe dann meinen Mann geweckt und ich habe nicht einmal mit Rot hier aufs WC zu gehen. Es ist nichts mehr gegangen. Und dann irgendwann bin ich wieder eingeschlafen, aber ich bin morgen für morgen geredet gewesen. Das hätte ich irgendwie durchgemacht in der Nacht. Fast keinen Schlaf mehr einfach gefunden, weil ich so Angst hatte.
Und loslassen sollen sie? Was loslassen?
Keine Ahnung, ich habe schon immer relativ stark geträumt, oder? Auch Schönes und weniger Schönes, aber die haben jetzt wirklich haben einfach gesagt, ich soll loslassen und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiss auch nicht. Ich habe einfach nur Angst gehabt in dem Moment.
Wer ist das sie? Was haben sie für eine Idee?
Ich kann das nicht sagen. Also ich habe dann jemanden gesucht, der mir irgendwie helfen kann, weil mein Mann hat auch das Gefühl gehabt, es sei nicht ruhig.
Patrick Halbisser, Sie haben das ja miterlebt, oder? Die verschiedenen Geister, sage ich jetzt einfach einmal, im Zimmer. Wie haben Sie es erlebt?
Ich habe es nicht ganz so klar erlebt, wie es Frau erlebt hat. Aber auch eine gewisse Unruhe festgestellt in unserem Zimmer und auch kürzlich aus Eis am anderen Morgen. Also sie hat gerade geschlafen, man hat das Gefühl, es ist jemand rum. Als sie am Morgen verwacht ist, habe ich ihr auch gesagt, gestern war etwas los. Sie hat gesagt, ja, sie hätte auch eine relativ unruhige Nacht gehabt.
Aber jetzt, wenn das jemandem erzählt, der hat ja dann sofort das Gefühl, es ist irgendwie nicht ganz richtig im Kopf, oder sie und ihre Frau.
Ich meine, das ist nicht etwas, wo man gerade breitschlagen, sondern meine, das ist etwas, wo man einfach, das ist halt heutige Gesellschaft, wo das halt auch nicht so, sag jetzt mal, mit dem kann umgehen kann, wahrscheinlich, beziehungsweise, ja, was man nicht fassen kann, glaubt man nicht, es hat wahrscheinlich auch mit dem zu tun.
Und wir sind auf den Herr Hess gekommen und er hat mir dann gesagt, dass es verstorbene Seelen sind, die einfach keine Ruhe findet. Und wenn man selber für das irgendwie empfänglich ist, dann nachher, ja, da gibt es wie eine Kommunikation oder eine Ebene, wo das kann stattfinden. Und er hat dann wirklich können sagen, dass es da eine rechte Party war, von Leuten, die irgendwie, die einfach keine Ruhe gefunden haben. Und man sollte ja eigentlich nicht Angst haben, aber ich kann das irgendwie wie nicht, ja, das klingt blöd, oder? Weil ich kann mit niemandem darüber reden, weil sonst wird man irgendwie für verrückt erklärt. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, ich habe auch lange nicht darüber geredet, aber es ist effektiv, es ist so. Es ist so. Und momentan geht es jetzt wirklich besser.
Haben Kinder auch etwas gemerkt?
Ja, mein Ältesten.
Ja, das, was wir jetzt gerade hier hinten hören, es kommt auf dem Bett rum.
Ja. Ja, sie hat also einmal, wo sie auch bei uns geschlafen hat, am Morgen, sie hat panische Angst gehabt. Sie hat nur noch geschrien, Mami, eben die Frau stehe ich da. Und sie hat nur noch gekreit. Ja.
Was hat sie jetzt gesagt?
Dass der Papi alle Gipfeli passt. Ja, und es war wirklich so, es war auch eine Frau da gewesen. Das war auch eine andere Geschichte, aber auch gewesen. Und die hat da innen gehuset. Und das war ganz schlimm gewesen. Also das ist so schlimm gewesen, die ist jede Nacht ist die einfach da gestanden und hat nur auf das Bett geschaut. Und ich habe dann aber zuerst nichts gesagt. Und an dem besagten Morgen, wo die Nacht schon so schlimm war, ist unsere Tochter darüber liegen. Und wo sie wollte aufstehen am Morgen, hat sie nur noch gekreit und gerufen, Mami, die Frau ist da, sie hat Angst. Und dann sind wir etwa eine halbe Stunde miteinander im Bett gelegen und haben beide nur noch zittert. Und dann habe ich dann Herrn Hess angerufen und er ist dann quasi notfallmässig gekommen. Und er hat dann wirklich gesagt, dass die Frau da hinter der Lampe gehuset hat.
Der Mann, der das Albissers von diesen unheimlichen Empfindungen befreien will, das ist der Sam Hess. Er hat mich auch zu Albissers begleitet, weil er hier vor kurzem probiert hat, dem Spuk ein Ende zu machen. Der Sam Hess ist von Beruf Förster und er bildet junge Forstwarten aus. Das heisst, er ist ein bodenständiger und naturverbundener Mensch und er ist ein verantwortungsvoller Berufsmann. Und trotzdem, so sagt er, sieht er verstorbene Seelen, die keine Ruhe finden und wo er mit ihnen kommunizieren kann. Er ist überzeugt, dass die Empfindungen, die Albissers blogen, die Seelen von Verstorbenen seien, die etwas mit dem Bauernhaus zu tun haben, wo früher anstelle der heutigen Blockwohnung gestanden ist.
Das sind sicher Leute, die einst da gewohnt haben, ja, auf dem Heimwesen.
Und warum stören die? Was haben die davon, wenn sie jetzt Albissers um den Schlaf bringen?
Das sind Energien, die sensiblere Menschen halt wahrnehmen können. Es gibt jetzt auch Menschen, die würden jetzt hier schlafen, die würden das nie merken. Und nachher gibt es halt Menschen, die das wahrnehmen, die die Energien wahrnehmen, weil das Energien sind. Und ich denke, das Phänomen von nicht allein in einem Raum drin sein, das haben sehr, sehr viele Leute. Das sagen die einfach nicht. Oder sie sagen, ja, ich habe mir vielleicht etwas eingebildet. Aber die kommen in einen Raum rein und könnten 100% sicher behaupten, sie seien nicht allein dort drin gewesen.
Jetzt sehen die Verstorbenen, die armen Seelen, hat man früher gesagt. Wie sehen die aus?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt die, die jetzt vor kurzem hergegangen sind, die erkennt man. Das ist so, wie sie zu ihrer Lebzeit ausgesehen haben. Sie können sich auch verändern. Sie können zum Beispiel jünger erscheinen, also sogar als Kind wieder. Oder sie haben einfach das Bild, das sie zuletzt gelebt haben, also die Form. Und je länger das ist, wie blasser, dass das Ganze wird, nachher ist das, wie der Herr Albisser gesagt hat, es ist nachher nicht mehr erkennbar, auch nicht das Gesicht erkennbar, sondern einfach eine Silhouette. Meistens so grau, bründlich.
Können Sie uns jetzt mal zeigen, was Sie machen, um so Seelen fortzuschicken?
Ja, zeigen ist noch schwierig. Also ich kann Ihnen einfach zeigen, was ich so bei mir habe. Also das wichtigste Instrument ist eigentlich mein Rauchfass.
Das ist so, wie man das in der katholischen Kirche kennt, so ein schönes Weihrauchfässchen, aber einfach viel, viel kleiner und aus Messing.
Ja. Und danach gehört natürlich Kräuter dazu. Das sind spezielle Kräuter, die ich trockne. Die hole ich dann im Wald. Trocknen die und machen dann eine Mischung drauf.
Was für eine? Was gehört da so dazu?
Ja, da hat es Beifuß drin, da hat es Santon drin, da hat es Wegerich drin, da hat es Salbei, also Mariengras zum Beispiel auch und solche Sachen.
Und was bewirken denn die Kräuter?
Das gibt nachher eine Mischung, einen Duft, wo eigentlich die ganze Atmosphäre sehr, sehr stark auflockert. Also gerade die Schwere, die in einem Raum drin ist, also das nützt auch, wenn nicht Geistwesen rum sind, dass einfach die Energie leichter wird und man wieder so das Gefühl hat, dass es wieder viel, viel schöner oder angenehmer. Und dann gehört natürlich da die Rauchkohle dazu.
Das sind so Kohletabletten, wie sie zum Beispiel auch in der östlichen Kirche häufig gebraucht.
Genau. Und dann natürlich der Harz. Das ist ein spezieller Baumharz, der eigentlich als Weihrauch gebraucht wird. Ja.
Also von einheimischen Bäumen?
Ja, von einheimischen Bäumen. Ja. Und dann auch das altbewährte Weihwasser.
Ja, ein kleines Fläschchen und das ist geweihtes Wasser, das Sie den Kirchen dann holen, oder?
Ja.
Reden Sie denn mit diesen Geistern, mit diesen Seelen? Oder tun Sie einfach für sie beten? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich rede mit denen, wenn ich antreffe, rede ich natürlich mit denen und sage ihnen eigentlich auch, was ich wünsche. Und mindestens, ich kann ja die nicht verjagen in dem Sinn, weil die haben auch einen freien Willen und das akzeptiere ich. Aber ich kann ihnen natürlich klar sagen, dass sie in dieser Wohnung oder in dem Haus ihnen nichts mehr zu tun, weil ja jetzt da jemand anderes wohnt. Oder?
Und dass ich die Wohnung wenigstens verlasse. Und ich habe jetzt mehrere Fälle schon erlebt, dass sie dann nachher einfach im Garten rausgeblieben sind oder irgendwo. Oder zum Beispiel in einen Estrich aufgezogen oder in einen Keller ab. Wobei im Keller wollen wir sie eigentlich auch nicht. Sonst merken die Leute nachher natürlich dort unten auch wieder. Und ich treffe immer wieder so auf Häuser, wo die Bewohner weder in Estrich noch in Keller abtrügen, genau aus dem Grund, weil sie Angst haben eben vor den Wesen, die sie da spüren. Oder, und weil sie natürlich auch sehr Angst haben, sie könnten denen eins begegnen. Das ist so eine Urangst wahrscheinlich, die im Menschen hinhockt.
Jetzt, warum sind jetzt da die Geister, die hier früher zu diesem Bauernhaus gehört haben oder zu dieser Schür und so, die hier an diesen Ort gebunden sind, warum sind die an diesen Ort gebunden, warum sind die nicht im Himmel, sage ich jetzt mal?
Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Das kann sein, dass sie irgendetwas noch quasi wie auflösen oder dass sie halt Erbstreit reingehend irgendwie und immer noch dran sind. Oder dass sie ja, halt einfach materiell gebunden an den Ort.
Also materiell gebunden, weil sie noch an dem Hof, was es zwar jetzt schon nicht mehr gibt, aber oder an dem Ort hängen, weil ihnen das Materielle wichtiger ist als das Geistige. Kann man sie so erklären?
Das könnte man so erklären, ja. Das gibt es immer wieder, das begegnet mir eigentlich relativ viel. Da sagt ihnen ja niemand, sie müssen weg oder irgendetwas. Das ist ja frei da zu sein. Oder?
Jetzt gibt es, wie Sie sagen, eben so Geister, die an einen Ort gebunden sind. Aber man sagt auch, es gibt viele Spukphänomene, die man untersucht hat, haben etwas mit den Menschen, die es erleben, zu tun. Also es sind Spukphänomene, die die Menschen fast wie selber auslösen. Die lebendigen Menschen, die das erleben. Wo ist denn da der Unterschied?
Das ist ein Beziehungskonflikt, wo die Menschen miteinander haben. Also es gibt zum Beispiel, dass ein Ehepartner einfach muss gehen, weil er den Körper muss abgeben muss, was auch immer dahinter ist.
Und stirbt, ja.
Ja, und stirbt. Und danach bleibt er da bei der Frau oder der Mann. Ist allein und die Frau bleibt bei ihm. Das gibt sehr viel, dass die dann nachher da sind und die nehmen natürlich die aneinander schon wahr wieder, das ist klar.
Weil aber das kann ja meistens sehr schön sein.
Das kann sehr schön sein, ja. Das kann sehr schön sein, aber es kann auch so eine quasi wie eine Abhängigkeit geben, die auf der Erde dann eben auch ist, wo dann nachher beide nicht frei werden lassen. Und das passiert vorab natürlich, wenn Kinder gehen. Dass die Eltern nachher die krampfhaft eigentlich behalten oder? Und da wird alles Mögliche wird da, gemacht und neu verändert. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was immer wieder vorkommt, dass wenn Personen gestorben sind, dass man dann nachher das Zimmer einfach so lässt, wie es war. Oder sie in der Werkstatt oder so. Und da kann ich fast 100% sicher sein, wo ich die suchen muss, wenn ich komme, dann sind die einfach genau da. In dem Zimmer oder in dieser Werkstatt. Weil da ist alles noch, was sie hinterlassen haben. So. Und das finden sie vor. Und wenn man das verändert, merken sie plötzlich, aha, da ist irgendetwas, da bin ich eigentlich nicht mehr erwünscht. Oder es ist nicht mehr mein Wahr da.
Jemand, der überhaupt nicht einverstanden ist mit der Auffassung von Sam Hess, das ist der Walter von Lukadu. Der Walter von Lukadu ist, wie gesagt, Psychologe. Er hat aber auch Physik studiert. Und er leitet die parapsychologische Beratungsstelle von Freiburg im Breisgau. Sozusagen jeden Tag melden sich bei ihm Leute, die ähnliche Probleme haben wie Albissers. Leute, die unter unheimlichen Wahrnehmungen leiden oder sogar massive Spukphänomene beobachtet haben. Walter von Lukadu seine jahrzehntelange Erfahrung ist, es seien die Beobachter selber. Also die Leute, die darunter leiden, selber, die unbewusst die Wahrnehmung auslösen. Die Menschen würden einfach ihre eigenen Spannungen und Probleme nach aussen spiegeln.
unbewusste Probleme haben generell die Tendenz, sich sozusagen im Außen wiederzufinden. Und das ist eigentlich eine gesunde und gute Reaktion. Also die Leute sind gerade nicht verrückt oder spinnen, sondern sie zeigen, dass sie gute Mechanismen haben. Aber man muss natürlich rausfinden, was da ist. Und das kann man eben einfach ohne ein Gespräch mit den Leuten nicht machen. Also ich würde den Leuten den Rat geben, sie sollen mich doch einfach mal anrufen, mir schildern, was sie da erleben. Und dann wird es vermutlich ein längeres Gespräch geben. Und bisher ist eigentlich immer so rausgekommen, dass ich rausgefunden habe, wo da ein Problem war. Das müssen übrigens keine schwerwiegenden Probleme, so wie man immer gleich denkt, Mord und Totschlag und schreckliche Sachen. Nein, manchmal sind es alltägliche Lebensprobleme, die Leute einfach nur selber nicht sehen. Und das kann sich so ausdrücken. In der Anwesenheit, also in dem Gefühl der Anwesenheit einer Präsenz. Man kann sagen, wir haben so eine seelische Grundtendenz. Bei manchen Menschen ist die richtig ausgeprägt, nicht nur sowas wie einen inneren Dialogpartner zu haben, das haben ja viele Menschen, dass sie, wenn sie mit sich zu Rate gehen, dass sie so einen inneren Dialogpartner haben, mit dem sie reden, das nennt man auch Dissoziation. Und bei manchen Menschen ist es so ausgeprägt, dass sie dann diesen Gesprächspartner oder diesen anderen, also das ist nicht das eigene Selbst, sozusagen im Außen spüren. Und das können übrigens dann mehrere Leute manchmal feststellen. Das ist wirklich verblüffend. Aber wie gesagt, man muss keine Angst davor haben. Man muss nur rausfinden, wo das Problem steckt. Und ich denke halt, dass so Geisterjäger, die dann immer gleich sagen, das sind die Seelen von Verstorbenen oder Gespenster oder gar Aliens aus dem Weltall, dass die im Allgemeinen jetzt eher von dem Problem ablenken als helfen. Ich meine, manchmal hilft es, wenn man dann umzieht und woanders hingeht, dann hat sich das Problem vielleicht ergeben. Aber ich denke, man sollte da gezielt rangehen und wirklich rausfinden, was dahinter steckt.
Also, diese Familie ist aber eben diesen anderen Weg gegangen, hat den Sam Hess geholt, ein relativ bekannter und als sehr seriös geltender Mensch, der sagt, er sehe diese Geistwesen, seien Leute, Geister, arme Seelen von einem Bauernhof, der früher dort stand.
Ja gut, also ich kenne natürlich diese Bilder, dieses Bild von den armen Seelen. Ich nenne diese Bilder Einkleidungen. Das ist so, die Menschen haben einfach ein Erlebnis, die nehmen ein Phänomen wahr, daran kann man gar nicht zweifeln und das bilden sie sich auch nicht ein. So, und was die meisten dann tun, die suchen jetzt sozusagen, weil man das nicht aushalten kann, nichts zu sagen. Man muss ja eine Vorstellung haben für das, was man erlebt. Und dann kommt natürlich das Konzept der armen Seelen. Jetzt kann man das natürlich wissenschaftlich nicht beweisen, aber mich wundert das dann nicht, dass dann jemand, der so drauf ist, der eben auch so eine Sensibilität hat, dann selber glaubt, ja, das sind jetzt die armen Seelen. Manchmal hilft es ja den Leuten so eine Vorstellung, weil sie dann vielleicht sagen, naja, das macht mir keine Angst und vielleicht kann ich denen helfen und dann ist ja gut, da habe ich gar nichts dagegen. Man kann auch sagen, die haben auch schon so eine therapeutische Wirkung, weil man ja die Sache benennen kann. Das Schlimmste für den Menschen ist, wenn er was erlebt und hat keine Worte dafür. Das nennt man in der Psychologie die Angst vor dem Kontrollverlust. Man weiß nicht, wo man dran ist und das ist schwer zu ertragen. So. Also da ist gar nichts gegen zu sagen und wenn der betreffende Herr, den ich jetzt persönlich nicht kenne, seriös ist und den Leuten nicht Angst macht mit den Vorstellungen, dann kann ihnen das unter Umständen helfen und vielleicht löst sich dabei irgendein Problem, was sie haben. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin eher dafür, dass man die Dinge versucht so zu verstehen, dass man den Betroffenen richtig helfen kann. Und das geht halt wirklich nur, wenn man sich sehr gut auskennt in Psychologie, in tiefen psychologischen Vorgängen. Und ich weiß jetzt nicht, ob dieser Herr, der da als Geisterseher auftritt, ob der eben eine entsprechende psychologische Ausbildung hat und dann sieht, dass da vielleicht irgendwie ein ganz konkretes, verstecktes Problem steckt. Vielleicht, dass das Kind in der Schule Probleme hat, aber es sich nicht traut, den Eltern zu erzählen oder sonst irgendetwas. Das sind meistens, das ist meine Erfahrung, ganz handfeste, alltägliche Probleme, die aber von den Betroffenen nicht gesehen werden können aus irgendeinem Grund. Nicht, weil sie verdrängen wollen, sondern weil sie einfach nicht draufkommen. Und in solchen Fällen ist dieses Gefühl, da ist was Fremdes, also das fremde Problem, das wird anthropomorphisiert und kleidet sich sozusagen in das Bild eines Gespenstes, einer Seele ein. Ich meine, früher hat man gesagt, das Gewitter, ja, das ist irgendwie der Donnergott Thor, der da seinen Hammer schwingt und mit seinen Blitzen runter wütet. Ja, da hat man dann gesagt, da muss man sich auch in Acht nehmen. Aber heute weiß man, dass man sich besser einen Blitzableiter aufs Dach stellt. In dem Sinne, meine ich, ist natürlich diese Vorstellung von dem Donnergott immer Gott Thor, eine Anthropomorphisierung, die ist ja auch nicht schlimm und bringt den Menschen dazu, vorsichtig zu sein und sich ein bisschen klein zu fühlen und sich in Sicherheit zu bringen. Nur warum muss man sich unnötig Angst machen? Wenn ich mit einem Gespenst zu tun habe oder einem armen Seele, dann ist bei manchen Menschen so, dass die dann Angst kriegen und sich gar nicht zu helfen wissen. Und das finde ich problematisch dabei.
Jetzt dieser Geisterseher Sam Hess hat mit einem Rauchfässchen das ausgeräuchert. Und dann hat es ein bisschen genützt, aber nachher ist wieder was gekommen.
Also das ist eine Beobachtung, die ich immer mache und weshalb ich das auch nicht empfehle. Also es ist natürlich so, wenn man da jetzt ein Ritual macht, es ist eigentlich egal, was man macht, ob man jetzt da ausräuchert oder ob man Weihwasser versprüht oder ob man eine Kerze anzündet oder ein Gebet spricht. Da ist nichts dagegen zu sagen. Solche Rituale helfen den Menschen ja auch. Ich meine, viele haben ein Amulett im Auto hängen und glauben dran, dass sie dann weniger schnell einen Autounfall machen. Das ist so, das passt einfach so zum Menschen, sich mit Dingen anzufreunden. Manchmal ist sogar hilfreich, denn man könnte sagen, durch dieses Ausräuchern nehmen die Leute vielleicht eine Verbindung mit ihrer Wohnung auf. Vielleicht fühlen sie sich da nicht wohl und da werden sie sozusagen heimisch. Also das kann schon helfen. Und dann hat es natürlich noch einen Effekt. Es lenkt die Aufmerksamkeit auf was anderes. Bisher ist ja sozusagen da nur die Angst vor etwas Namenlosen, mit dem man nicht umgehen kann. Man weiß nicht, wo man dran ist. Eben Angst vor dem Kontrollverlust. Und jetzt kommt jemand daher und sagt, ach ja, jetzt machen wir mal das. Und dann wird die Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Und so funktioniert es ja auch in der Medizin. Das ist also so eine Art Medizin, so wie die Homöopathie. Wenn der Arzt was für einen tut, dann hilft es schon. So. Aber es ist natürlich keine ursächliche Behandlung. Es ist so eine Art Ablenkung, die vorübergehend hilft. Das Problem ist, dass wir immer die Entdeckung machen, dass nach so einem Ritual es vorübergehend besser ist, weil die Aufmerksamkeit abgelenkt ist. Aber hinterher kommt es dann schlimmer zurück und zwar deswegen, weil das Problem nicht gelöst ist. Und das ist dann ein Zeichen dafür, da muss man sich dann richtig drum kümmern. Und ich denke, also ich habe bisher noch keinen Spukfall gehabt, den wir nicht im Prinzip gelöst haben und wo die Leute hinterher froh waren und gesagt haben, ja, jetzt habe ich verstanden, um was es geht und dann ist die Sache vorbei. Also warum soll man es nicht gleich richtig machen, wenn man es kann?
Das also die Erfahrung von der parapsychologischen Beratungsstelle Freiburg. Nämlich, dass es Spannungen und Probleme von Menschen seien, die geisterhafte Phänomene auslösen. Das klingt ja vernünftig, wenn es um relativ harmlose Erscheinungen geht. Also, wenn Leute einfach irgendwie andere geistige Wesen wahrnehmen. Aber was, wenn auf unerklärliche Weise Gegenstände durch die Luft fliegen oder auf andere Art sozusagen die Gesetze der Schwerkraft aufgehoben sind? Was denn, wenn es massiv spuckt und poltert und Steine durch die Luft fliegen, wie vor 150 Jahren im Jollerhaus Stanz? Auch da hat der Physiker Walter von Lukadu die gleichliche psychologische Erklärung.
Ich bin tatsächlich schon in Wohnungen gestanden, da sah es aus, als hätte eine Granate eingeschlagen und die Leute sagen, wir haben das nicht gemacht. Also können Sie sich vorstellen, die haben ein reales Problem. Und das heißt also, dass der Spuk tatsächlich eine reale physikalische Wirkung hat, die aber abhängt von psychologischen Bedingungen. Sowas nenne ich ein psychophysikalisches System. Und solche Systeme sind natürlich hochinteressant. Und natürlich hat die Wissenschaft das noch nicht allgemein anerkannt, dass in solchen Systemen andere Regeln gelten. Aber für mich ist es gar kein Problem. Der Mechanismus ist uns sicher im Einzelnen noch nicht bekannt, aber wir wissen eigentlich auch noch nicht genau, wie eine psychosomatische Reaktion im Körper wirklich funktioniert. Und ich denke, wenn wir das rausgefunden haben, dann wissen wir vielleicht auch der Mechanismus, warum außerhalb vom Körper auch noch physikalische Wirkungen auftreten können.
Das würde heissen, auch Geister sind nur Menschen. Das ist die Erkenntnis von der parapsychologischen Beratungsstelle Freiburg und vom Psychologen und Physiker Walter von Lukadu. Darum nochmals ein Tipp an alle die, die unter spukhaften oder sonst unerklärlichen Wahrnehmungen leiden und die Angst haben.
Ich würde sagen, erstens, und das ist das Wichtigste, man soll vor solchen Sachen keine Angst haben. Und ich glaube, dass eben diese Geisterjäger, was da alles so existiert, dass die den Leuten manchmal ungerechtfertigt Angst machen, weil sie dann nämlich den Eindruck kriegen, ja, das ist ein Geist, dagegen kann ich ja gar nichts machen, das ist was Übernatürliches, da bin ich machtlos. Und das ist eine vollkommen falsche Betrachtungsweise. Ich sage mittlerweile den Leuten, wenn sie mich anrufen und sagen, bei mir spukt's, dann sage ich zu den Leuten, wissen Sie was, sind Sie froh, dass es bei Ihnen spukt? Denn ich habe herausgefunden, der Spuk hat eine richtig vernünftige Funktion, und zwar eine Schutzfunktion. Und das muss ich Ihnen noch kurz erklären. Also was ich herausgefunden habe, ist, dass der Spuk zwar sowas wie eine psychosomatische Reaktion ist, die gibt es auch bei Menschen innerhalb vom Körper, dann hat er zum Beispiel psychosomatische Rückenschmerzen oder Magenbeschwerden oder sowas, dann muss er kuriert werden. Und jeder psychosomatische Mediziner weiß, dass psychosomatische Störungen im Körper schwer wegzukriegen sind, weil der Körper das lernt und nicht mehr loslässt. Auch wenn das Problem weg ist, ist die psychosomatische Störung noch da. Wenn die psychosomatische Störung außerhalb vom Körper stattfindet, in der Wohnung, dann gibt's da zwar ein bisschen Unordnung, man fühlt sich vielleicht unwohl und denkt, da gibt's Geister, aber im Grunde hat man die Voraussetzung, dass es den Körper nicht erwischt. Also der Spuk ist eine fantastische Idee der Natur, einem die Dinge vom Hals zu halten, vom Körper zu halten. Und deswegen sage ich den Leuten, sind Sie froh, dass bei Ihnen spukt? Den Spuk, den kriegen wir schon weg. Sie werden nicht krank. Und das ist genau das, was ich beobachtet habe bei den Fokuspersonen, das so nennen wir die Spukauslöser. Die haben meistens eine total robuste Gesundheit und werden eben nicht so schnell psychosomatisch krank. Und das ist gut so. Also der Spuk ist eine feine Sache. Man darf sich nur nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Aber wie kriegt man ihn weg?
Ja, da gibt es jetzt verschiedene Methoden, die wir auch ausprobiert haben. Also natürlich die beste Methode ist, die Ursache rauszufinden, und dann hört es auch auf. Wenn man das nicht rausfindet, dann gibt es natürlich eine andere Methode, dass man den Spuk sozusagen möglichst festnagelt. Das heißt, man muss so ein Tagebuch führen, alles aufschreiben, was passiert, und möglichst genau beobachten. Man kann sich zum Beispiel auch eine Videokamera aufstellen, dann kann ich garantieren, dass in dem Raum, wo diese Kamera steht, passiert nichts. Da hat man dann seine Ruhe, ja, weil der Spuk nämlich beobachterscheu ist, da geht er nicht hin, ja. So, dann kann man natürlich dafür sorgen, dass der Spuk gar kein, ja, Interesse mehr bekommt, denn der Spuk braucht auch immer seine Zuschauer. Der ist ja ein dramatisches, melodramatische Geschichte, und wenn die Zuschauer nicht mehr mitmachen, dann hört er auch manchmal von selber auf. Das kennen übrigens viele Eltern, gerade wenn Kinder eben unsichtbare Spielkameraden haben, dann ist ein ganz großer Fehler, hinzugehen, um Gottes Willen, was ist denn das und so, hast du dir eingebildet, hör bloß auf damit, also dem Kind Angst zu machen oder das Kind unter Druck zu setzen. Das Beste, was man machen kann, man nimmt es trocken zur Kenntnis und sagt, ja, gibt's halt, ohne da ein großes Aufsehen zu machen, dann hört es nach einer bestimmten Zeit von selber auf. Also das heißt, der Spuk ist sowas für mich, was Alltägliches, mit dem man vernünftig umgehen kann. Und wenn man das macht, dann ist es auch kein Problem.
Kommen wir zum Schluss nochmal zurück zum Jollerhaus von Stans. Zu dem Haus, wo es vor 150 Jahren so massiv gespuckt oder eben begeistert hat, dass die Familie von Melchior Joller hat müssen ausziehen. Es sind noch nicht ganz alle Rätsel rund um den Fall gelöst. Es könnte sein, dass noch Dokumente rum sind mit Erklärungen, was genau der Spuk bis Jollers ausgelöst hat. Was für Spannungen und psychische Probleme. Zwar gibt es jetzt das Jollerhaus nicht mehr, aber die ganze Geschichte drumherum ist noch lebendig und vielleicht gar noch nicht fertig. Ich habe noch die hellsichtige Bea Rubli oder eben ihre geisterhafte Erscheinung, die Veronika Gut, im Ohr.
Eben eine Geschichte kann man nicht auslöschen, indem man das Haus abbricht.
Und dazu der Einspruch vom Psychologen Walter von Lucadou, wo eigentlich gar kein Einspruch ist.
Man muss dazu jetzt nicht unbedingt Gespenster bemühen. Man kann sagen, wir sind immer mit den Erinnerungen und Bildern, vielleicht sagen wir, mit den Geistern unserer Vorfahren verbunden, und die sind immer bei uns präsent.
Spukhaus und Spukmenschen, das war ein Doppelpunkt von der Anne-Kathi Zweidler.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.